Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
Gründungsschmerzen, Episode 50. Hallo und herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt heute wieder mein guter Freund Philipp Lederle und mein Name ist Leander Cornelius Florestan Seidel. Ich bin vorgestern, bin ich übrigens 28 Jahre alt geworden.
Happy Birthday, alles Gute.
Vielen Dank.
Noch einmal. Ja, vielen Dank für die Intro.
Insofern eine wunderschöne, eine tolle Episode, finde ich, denn wir haben quasi eben Podcast-Jubiläum. 50 Folgen haben wir geschafft, 51 Uploads inklusive unserer Episode 0. Also echt schon eine Leistung. Und wir sind wir haben nicht geschwächelt, wir haben es immer durchgezogen und wir ziehen es auch weiter durch. Und allein für diese Leistung gebührt uns beiden, dir und mir, und natürlich auf dritter Seite unseren ZuhörerInnen ein großer Applaus. Also echt großartig, dass wir es miteinander schon so lange ausgehalten haben und auch, dass es eine gewisse HörerInnenschaft gibt, die uns auch aushält. Vielen Dank dafür.
Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank dafür und danke für das tolle Intro, lieber Leander. Ja, 50 Episoden. Stark. Auf weitere 50. Und wie gesagt, nochmal alles Gute dir. Ich habe dir schon ein wunderschönes Lied gesungen zu deinem Geburtstag.
Genau, du hast mir ein Ständchen gesungen. Da war ich gerade in Helsinki. Ich muss sagen, ich möchte wieder mal eine Lanze brechen für den hohen Norden. Oder gar nicht so den hohen Norden, aber für den mittleren Norden oder sowas. Ebenso habe wieder mal meinen Estland-Besuch gemacht in Tallinn und war dann wieder oben in Helsinki mit dem Boot rübergefahren. Wirklich sehr spannende Gegend. Im Winter ist es dunkel und verschneit und im Sommer ist es 24 Stunden taghell eigentlich, kann man sagen. Und eine extrem interessante Gegend auch zu dieser Jahreszeit zu besuchen. Sehr hell, aber dank des Baltischen Meers etwas mehr Wind und dementsprechend gar nicht so heiß wie bei uns.
Ja, ich habe es in einer Story gesehen, irgendwie 23.30 Uhr und noch taghell draußen.
Komplett stressig.
Muss man mögen.
Man tut sich auch schwer, also tatsächlich so Tallinn vor allem, aber auch Helsinki sind beide Städte, die schon auch so vom Mindset sind, bisschen so wie wir es auch kennen in Österreich, einfach so nach der Sperrstund wird man relativ rasch zugesperrt und dann klappt man auch ein bisschen den Gehsteig ein. Also jetzt im Kontrast zu Städten, die man vielleicht kennt im Süden Europas, wo die ganze Nacht dann noch Leute auf den Straßen tanzen und feiern. Dort im Norden ist es eher so, okay, 22 Uhr Sperrstunde und dann ist es auch wirklich ruhig auf den Straßen. Das heißt, du hast zum Teil gespenstisch leere Straßen bei Tageslicht. Es fühlt sich komplett verwirrend an.
Das glaube ich. Und schlafen kannst du dann auch nicht, weil du ja ein bisschen im Tagesmodus bist.
Oder? Ja, also ja. Es ist echt eine Umstellung. Aber man muss auch sagen, sie haben wirklich gerade in Tallinn, das habe ich glaube ich eh schon einmal erzählt, aber ich erzähle es auch nochmal, sie haben wirklich viel investiert und sie investieren viel. Also es gibt mittlerweile wirklich einen wunderschönen Hafen und eine wunderschöne auch Waterfront am Meer, wo man echt, man radelt da den Strand entlang sozusagen und es fühlt sich richtig schön an. Also es ist wirklich schön dort sozusagen auf das Meer zu blicken. Auch und um 22 Uhr radelst du den Strand entlang und es ist Tageslicht noch hell und die Leute machen Yoga und es ist eigentlich wirklich, es war sehr nett, muss ich sagen.
Oder man arbeitet den ganzen Tag und Nacht. Perfekte Location eigentlich für Workaholics. Einfach durcharbeiten.
Absolut. Nämlich steuersparend noch dazu. Deshalb ist ja auch Tallinn so hoch angeschrieben, weil sie so steuer- und startup-freundliche Steuermodelle haben. Das heißt, theoretisch spart man Steuer und arbeitet 24/7. Für manche Leute durchaus ein Paradies.
Gleich mal ein Gründungsschmerz weggenommen in den ersten 4 Minuten. Perfekt.
Sehr cool. Ansonsten, wir haben, glaube ich, wir haben einen Shoutout an die österreichische Meisterin zu vergeben.
Im Ultralauf.
Diese österreichische Meisterin ist eine Person, die wir und unsere Community alle sehr gut kennen. Es ist nämlich eine echte Lederle.
Richtig. Ja, meine Schwester Sabrina Lederle, auch schon im Podcast gewesen, bei uns sehr, sehr früh, ich glaube Episode 20, 25, ungefähr vor einem Jahr auch. und sie ist am Wochenende wieder gelaufen, einen Ultralauf in der Steiermark.
20 am 14. Juli, also vor ziemlich genau einem Jahr war sie bei uns.
Oder was? Du warst schnell.
Ja? Ich habe jetzt im Dokument nachgeschaut. Aber
da sieht man, wie strukturiert wir sind. Schau, wie schnell du das gefunden hast. Super.
Absolut Wahnsinn. Und jetzt hat sie den Ultralauf, Staatsmeisterin im Ultralauf.
Na, das ist sehr speziell. Sie ist nicht Staatsmeisterin, weil da zu wenige Frauen am Start waren. Deswegen ist sie nur unter Anführungszeichen österreichische Meisterin. In 24 Stunden konnte sie 194 Kilometer. Auf alle Fälle war es ihr eigener PB, also Personal Best, und eben auch sie ist Erstplatzierte geworden. Und in der Gesamtwertung wäre sie sogar auf Platz 3 gewesen, sprich schneller als der dritte Mann. Und bei den Herren gab es diese Staatsmeisterschaftswertung, da gab es genug Männer am Start, bei den Frauen bei diesem Lauf waren zu wenige eben.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Warst du wieder dabei als Coach und Betreuer für sie?
Diesmal konnte ich leider zeitlich nicht. Ich hatte parallel auch einen anderen Termin an diesem Wochenende, aber sie wurde super betreut, auch von einer anderen Ultralauf-Kollegin, von der Regina, die das top gemacht hat, und noch ein, zwei Freundinnen von Sabrina. Und es war ein Experiment. Sie war kaum darauf vorbereitet, trainingstechnisch, weil sie gesundheitlich davor auch nicht so auf der Höhe war sozusagen. Sie hatte eine längere Trainingspause, aber ist da quasi ja ohne hohen Erwartungen reingegangen und hat alle nicht dagewesenen Erwartungen sozusagen übertroffen. Und herzlichen Glückwunsch dafür. Und es war ein extrem heißes Wochenende. Sehr viele Läuferinnen und Läufer haben abgebrochen aufgrund der Hitze, Hitzeschlag etc. Und sie hat durchgehalten.
Wunderbar,
finde ich. Und auch herzlichen Glückwunsch, wenn wir schon beim Glückwunsch wünschen sind, an Binance.
Oder an Cristiano Ronaldo, dass er sicherlich wieder richtig einige Millionen von Binance bekommen hat.
Oder an KB Lahm. Könnte man genauso gratulieren.
Ich muss sagen, den kenne ich nicht gut genug. Wo spielt denn der eigentlich?
KB Lahm, das ist kein Fußballspieler, mein Lieber. Ja. KB Lahm kennst du ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher kennst du den. Ein TikTok-Star. Das ist derjenige, der eben Reactions gemacht hat, ohne eben zu sprechen. Immer mit diesen Handmove.
Ja, doch, ich sehe schon. Ja,
ein Sengelese sozusagen, der durch Corona, hat kurz vor Corona seinen Job verloren und hat dann mit TikTok begonnen und ist da Weltstar geworden sozusagen. Ja,
ein wandelndes Emoji steht in seiner Beschreibung auf Wikipedia.
Genau, und Binance hat, denen geht es scheinbar noch gut, wenn man sie vergleicht mit anderen, denen es nicht so gut geht. Sprechen wir gleich drüber.
In der Rezeption gibt es zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, dass sie noch liquide sind. Die positive Spin ist eben, sie können sich sowas noch leisten. Das ist natürlich auch ein Signal. Das soll schon auch einfach zeigen, dass sie sich sowas noch leisten können. Aber andererseits zeigt es für mich schon auch ein bisschen so, also es haben auch andere Leute auf Twitter gemeint, das ist sozusagen auch ein bisschen so ein Move, so wenn man nach so viel Unsicherheit, das Letzte, was man jetzt noch tun kann, ist irgendwie Influencer sich zu kaufen, die dafür noch pushen.
Ich vermute, dass der Deal schon länger her ist, dass die Vereinbarungen diesbezüglich vielleicht schon November, Dezember, Jänner geschlossen wurden, weil das passiert nicht von heute auf morgen. Also vielleicht hat man da schon viel länger dran gearbeitet sozusagen und ist über die Bühne gegangen und vielleicht hat man eben gewartet.
Auch möglich, aber das Timing sagt für mich schon, dass es irgendwie ein Versuch ist, um da eine gewisse Confidence darzustellen nach außen hin.
Ja, und es gelingt wahrscheinlich auch. Also ob jetzt viele deswegen jetzt zu Binance gehen und noch mehr kaufen, ist eine andere Geschichte, aber ist eine andere Frage. Aber es zeigt vielleicht ein bisschen Confidence.
Ja, es soll Confidence darstellen. Das auf jeden Fall.
Ja, bleiben wir gleich bei dem Thema. Da ist einiges passiert. Also wir haben, glaube ich, die dritte Episode oder vierte Episode, wo wir schon über Layoffs sprechen, also über Kündigungen sozusagen, über Massenkündigungen. Und es ist ja in der Zwischenzeit wieder einiges passiert an dieser Front. Viele Unternehmungen haben sich getrennt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der aktuellen Lage der wirtschaftlichen. Und unter anderem ein österreichisches Unternehmen hat es hier getroffen. Und zwar hat Bitpanda haben auch schon öfter darüber gesprochen, rund 27%, glaube ich, sind es. Oder? 27%, ich glaube um die 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Zumindest hört man das in den Medien.
Wir müssen hier ein bisschen, lass uns die Story von den Bitpanda Layoffs vielleicht chronologischer erzählen, noch einmal kurz.
Ja, sehr gerne.
Es gab die Story ursprünglich, die offiziell rausgegebene Story, ungefähr am 24. Juni, also Ende der vorigen Woche, ja, wo darüber gesprochen wurde, dass die Leute, das Bitpanda eben ungefähr ein Viertel ihrer Staff entlässt. Das ist auch die von Bitpanda offiziell kommunizierte Zahl. Es gab dann noch letzte Woche am Freitag, also am 1.7., eine Story im Standard. Und den Standard kann man schon sagen, der ist jetzt ja kein, nicht alles, was im Standard steht, ist immer wahr, aber das ist jetzt auch keine reine Gerüchtepresse. Das ist schon in irgendeiner Form recherchiert, bevor es dort steht. Und dort ist gesprochen worden, dass es diverse unbestätigte, von Bitpanda nicht verifizierte Meldungen gibt, dass bis zu die Hälfte des Staffs entlassen wurde. Das heißt, wir reden im Bezug von 450 bis 550 Menschen. Und in diesem Standardartikel wurde darüber hinaus auch noch gesprochen über sehr unschöne Vorgänge bei diesen Kündigungen, im Sinne von, es wurden den Leuten um 16 Uhr gesagt, dass sie ein E-Mail bekommen, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Um 16:05 kamen die E-Mails, um 16:25 waren sie von den Accounts abgemeldet und 20 Minuten später standen Securities da, die die Leute aus dem Gebäude gebeten haben. Das sind Stories, die so zumindest eben am 1. Juli im Standard so berichtet wurden. Bitpanda hat zumindest die Zahlen gemeint, ja, die offiziell kommunizierten Zahlen sind die Wahrheit. Über die Stilfragen dieser Entlassungen, die sind eben auch in diversen Reddit-Posts und sonst wo kann man da verschiedene Stories darüber lesen. Und ja, ich tue mir natürlich da auch schwer, den Wahrheitsgehalt von sowas jetzt letztgültig zu bewerten. Aber ich sehe es so, ich sehe es auf jeden Fall als, ja, wenn diese Stories so stimmen, ist das durchaus eine schwierige Sache.
Ja, wirklich. Also schwierig trifft es, da kann ich gar nichts hinzufügen.
Also ja, und es ist in Österreich muss man ja irgendwie auch aufpassen. Man ist ja in Österreich im Startup-Ökosystem auch so, dass man jetzt über andere Founder, die für das Ökosystem, sicherlich im Startup-Ökosystem in Österreich viel getan haben, wie eben die Bitpanda-Founder auf jeden Fall sind, da wird dann das auch ja immer nur sehr vorsichtig formuliert und ausgedrückt. Ich glaube, es ist ja auch vollkommen verständlich, dass in schwierigen Zeiten Leute entlassen werden müssen. Es ist halt da natürlich einfach zum Teil dann Stilfragen, wenn wirklich Dinge so geschehen sind, wie sie berichtet wurden und auch, ja, also wenn Leute noch vor wenigen Monaten, was es auch im Stories of Reddit gab, dass Leute noch vor wenigen Monaten nach Wien relocated wurden, auf Bitte des Unternehmens, die wurden angeheuert und sozusagen geheiert und geheadhunted, dass sie nach Österreich ziehen. Und dann wenig später kam das, ja, dass es hier zum Teil mit Existenzen nicht unbedingt gut umgegangen wird, ist hier auch eine Thematik.
Ja, dazu auch noch einige andere Firmen, die sich von zahlreichen Leuten getrennt haben. Netflix hat man zum Beispiel gehört, rund 300 Leute. Unity, StockX sind die hinter dem Sneakershop stehen. StockX, Sneakers haben 120, Unity 300, Enjoy. Es ist so einer der ersten Specs, die...
Es gibt auch zwei sehr interessante Seiten, die wir in die Shownotes verlinken können. Das sind zwei Layoffs-Tracker. Das eine ist der layoffstracker.com, das andere ist der layoffs.fyi, die auch noch einmal, die versuchen sozusagen ein ganzes Startup, also nicht nur Startup-Ökosystem, sondern eigentlich das Tech-Ökosystem in der ganzen Welt einfach über größere Layoffs zu tracken. Auch das ist sehr interessant, weil man ein bisschen sieht, man sieht Kurven, die sich einfach in den letzten Monaten einfach enorm erhöht haben, auch über diverse Firings.
Ja, was macht man, wenn man gekündigt wird und das unschön passiert, vielleicht unter Druck gesetzt wird, Dinge unterschreiben muss etc. Wir haben uns da ein paar Gedanken dazu gemacht und vielleicht gelingt uns auch, den einen oder anderen in dieser Situation zu helfen. Und der erste und wahrscheinlich der dümmste Tipp, den man geben kann, der halt sehr dumm klingt, ist, dass man in so einer Situation möglichst Ruhe bewahrt oder versucht, Ruhe zu bewahren. Und wie gesagt, es ist extrem leicht, von außen darauf zu schauen. Aber ich war auch in so einer Situation und bin jetzt auch mit einigen Personen im engen Austausch, die jetzt in dieser Situation stehen. Und da ist wirklich wichtig, dass man versucht, das ein bisschen ja so gut wie es geht neutral, also ein bisschen runterzukommen und das halt von außen zu betrachten und dann Schritt für Schritt einmal mit der Arbeiterkammer zu sprechen. Vielleicht hat man eine Rechtsschutzversicherung, mit der man spricht. Man vorerst mal nichts unterschreiben, das ist mal immer ein guter Tipp. Vielleicht auch dann gleich mal mit dem AMS Kontakt aufzunehmen. Und ja, es ist natürlich schwierig, aber es ist insofern schwierig, dass man auch dann Kontakt zu den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat, die gekündigt werden, weil ja oft dann von heute auf morgen die Systeme, über die man zusammenhängt, die abgedreht werden. Da ist natürlich auch oft ein guter Tipp, dass man dann WhatsApp-Gruppen gründet oder Signalgruppen etc., wo man sich dann auch untereinander austauscht. Geteiltes Leid ist immer noch besser zu ertragen, sage ich mal, als alleine sich ins Zimmer zurückzuziehen sozusagen.
Und auch hier, also es gibt halt schon, und das ist auch etwas, wo ich mich im Startup-Bereich sicher bei manchen Entrepreneurs nicht so beliebt mache, aber ich als jemand, der sowohl unternehmerische Seite als auch Mitarbeiterseite kennt, man sollte auch in guten Zeiten überlegen, eine Gewerkschaftsmitgliedschaft oder eine Betriebsratsthematik in einem Startup unterzubringen, ist nie leicht, ist immer auch komplex, birgt auch immer Konfliktpotenzial. Aber je mehr Organisation man hat, desto mehr Möglichkeiten hat man dann auch. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass eine Gewerkschaft oder ein Betriebsrat immer dann Lösungen in solchen Situationen finden kann. Aber eben alles, was man organisationsmäßig schon aufgebaut hat davor, bevor es zur Krise kommt in der Firma, da auf solche Netzwerke kann man dann auch zurückfallen. Und leider muss man halt auch sagen, in der Sekunde, wo es kracht, ist es für manche Sachen halt auch schon zu spät. Weil dann ist es eben genau so, wenn der Slack-Zugang abgedreht wird und ich nicht ein enges Verhältnis mit vielen Mitarbeitern habe und kurzfristig dann sonst etwas mobilisieren kann, dann bin ich auch kurzfristig plötzlich sehr auf mich alleine gestellt. Das heißt, was das Sicherheitsnetz ist, das müsste man sich eben immer überlegen von Fall zu Fall. Und da gibt es auch keine eindeutigen Dinge, aber sozusagen in guten Zeiten schon so vorzubauen, dass man für schlechte Zeiten vernetzt ist, ist nie verkehrt. Das, was man ansonsten sagen kann, ist ja, das persönliche LinkedIn-Profil ready zu haben und das persönliche Netzwerk ready zu haben, um auch andere Dinge finden zu können, wenn es hart auf hart kommt, so tragisch es klingt, ist natürlich auch nicht verkehrt in Zeiten wie diesen.
Ja, und wie gesagt, erster Weg oder erster Anruf, Arbeiterkammer, ist eine sehr, sehr heiße Empfehlung, die ich abgeben kann. Mhm. Ja, und dann versuchen wir so schnell wie möglich auf die Beine kommen und suchen, Gas geben.
Oder,
wir sehen ja trotzdem
auch das. Oder sich die Gelegenheit nutzen für eine Auszeit.
Ja, ich Gelegenheit nutzen für eine Auszeit, das stimmt.
Es ist, finde ich, auch manches Mal die Sache, ich glaube, es ist natürlich eine Frage der ökonomischen Notwendigkeiten, der privaten auch, aber es gibt da, glaube ich, zwei Ansätze. Das eine ist eben wirklich schnell wieder auf die Beine zu kommen und durchgasen. Und ich glaube, das macht voll Sinn. Die andere Methode, die auch sinnvoll sein könnte, ist wirklich zu sagen, okay, keinen Schnellschuss, sondern wirklich das Ganze auch als Chance zu sehen und sich einen Monat lang Zeit zu nehmen, um sich noch einmal zu überlegen, was sind meine Werte, was sind die Werte des zukünftigen Employers, woran möchte ich arbeiten, woran könnte ich arbeiten, was könnte ich für Dinge in Zukunft forcieren. Das ist natürlich nicht so leicht, weil es mit einem gewissen Stressfaktor einhergeht. Aber bitte schlag mich jetzt nicht dafür, dass ich das so formuliere, aber die Krise als Chance sehen, auch wenn es abgedroschen ist und zynisch klingt, aber man kann das Ganze durchaus, glaube ich, auch aus Arbeitsnehmerperspektive so sehen, dass man sagt, okay, man sieht es als Chance nicht in jetzt irgendeinem Bullshit-Bingo-Thema, sondern einfach, dass man sagt, man nutzt die Gelegenheit für sich selber zu überlegen, was lerne ich daraus, mit welchen Firmen lege ich mich nicht mehr ins Bett, was sind neue Red Flags, die ich in Zukunft umgebe, und bevor ich ins Hamsterrad zurücklaufe, was muss sich bei mir ändern, was muss sich außen ändern?
Das hast du wunderschön gesagt, und dazu gleich eine Überraschungsfrage an dich, und die geht auch mit diesem Thema sehr, sehr gut einher. Und zwar möchte ich ganz kurz ein Szenario schildern.
Ist diese Überraschungsfrage sozusagen dein Geburtstagsgeschenk an mich?
Ist richtig, das ist mein Geburtstagsgeschenk an dich.
Ich liebe Überraschungen und ich liebe Fragen, insofern das perfekte Geschenk.
Man muss auch verstehen, in unserer Doc, wo wir beide auch Einsicht haben, habe ich nur Überraschungsfrage an Leander geschrieben.
Also, du hättest mir noch so ein Schleifen-Emoji, so ein Present-Emoji dazu schicken sollen.
Ja, stimmt. Du musst dir bildlich vorstellen. Okay, also folgende Hypothese. Mhm. Eine Person, die wesentlich begabter ist, was handwerkliche Künste betrifft, also ich, ist gekündigt worden und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange eben mit dem Bau von Holztischen. Ist wahnsinnig begabt, was das betrifft, mit der Bearbeitung von, nehmen wir jetzt mal Eichenholz, und macht wunderschöne Eichenholztische. Und möchte jetzt, weil der ganze Bekanntenkreis hat da zugestimmt und hat auch schon Tische abgekauft, und auch Familie, Freunde, Nachbarn haben alle schon Tische von ihm. Jetzt möchte er einen Shop aufbauen. Er möchte die Gelegenheit im Shop nützen und sagen, gut, Firma hat mich rausgehauen. Das muss jetzt nicht Bitbanda sein, das kann eine x-beliebige Firma sein aufgrund der Krise. Und er sagt, gut, ich möchte mich nur auf mich selbst verlassen und mich um meine Einkünfte selbst kümmern und möchte einen Shop aufbauen. Jetzt kommt die Frage an dich, lieber Leander. Was würdest du ihm raten? Würdest du ihm raten, über ein fertiges System wie Shopify zu gehen, WordPress-Seite aufmachen, über WooCommerce zu gehen? Das ist mal die zwei Goliaths sozusagen, die ich nenne. Oder würdest du eine dritte, vierte, andere Alternative nennen, die ich jetzt nicht kenne oder mir nicht bekannt ist? Was würdest du sagen, ist für einen, der nicht in der Industrie ist, sich halbwegs damit trotzdem beschäftigen kann, also mit ein, zwei YouTube-Tutorials kann jeder eine WordPress-Seite bauen und einen Shopify-Shop machen, sage ich jetzt mal ganz provokant, was würdest du demjenigen, unserem Tischler, unserem Tischbauer,
empfehlen? Ich würde zuerst mal einen Schritt zurück machen und nochmal überlegen, was möchte er genau erreichen? Möchte er zum Beispiel eher in die Masse gehen? Das heißt, möchte langfristig 100 Tische oder 100 Tischlerobjekte im selben Style verkaufen, also eher auf Skalierung? Oder möchte er mittelfristig eher Maßanfertigungen und Custom Designs und Designs, wo es eher um ein gewisses Vorgespräch mit dem Kunden geht, und dann fertigt man etwas individualisiert an, zum Beispiel für das Ehejubiläum oder für den runden Geburtstag oder für die Hochzeit oder sowas ein Geschenk an, sozusagen.
Also, meine Frage zunichte gemacht. Das ist meine Frage zerstört.
Die Frage stellt sich erst sozusagen, wenn man weiß, was man genau erreichen möchte. Also ich würde mir zuerst eben die Frage erstellen, wenn das mein Projekt ist, wo auch eine Leidenschaft dazu brennen sollte, würde ich mir als erstes die Frage stellen, wie soll ich das Ganze idealerweise entwickeln? Soll das Ganze eher eine individuelle Experience sein, wo jeder Kunde tatsächlich individualisieren kann und ich dementsprechend dann einen individuellen Preis auch machen muss, weil es vielleicht ein individueller Aufwand ist und darauf basierend das Ganze dann customize? Oder habe ich zum Beispiel eine Range an 100, oder sagen wir mal eine Range an 5 bis 10 Objekten im Store, und diese 5 bis 10 Objekte, die gibt es halt dann vielleicht in 3, 4 Farben oder mit ein paar Customize-Optionen, aber prinzipiell da gibt es diese 10 Objekte, die sind mein Core-Offering und um die wird es auch immer gehen. Wenn letzteres ist, dann macht ein E-Commerce-System in irgendeiner Form sicherlich Sinn. Wenn ersteres die Antwort ist, dann würde ich mir überlegen, ob ich überhaupt ein E-Commerce-System brauche oder ob ich mir eher einen Funnel aufbaue, der in Richtung Calls geht, wo ich sage, ich mache individualisierte Beratungsgespräche, höre mir an, was die Leute für Designs wollen, schicke ihnen dann Kostenvoranschläge zu und sie zahlen mir das Ganze per Kreditkarte oder per Rechnung auf individualisierte Links und ich brauche gar kein traditionelles E-Commerce. Beides Möglichkeiten. Gut, wenn wir sagen, wir gehen in den skalierbaren Shop, der tatsächlich ein E-Commerce hat,
weil wir in diese Masse gehen, weil wir nicht so individualisiert arbeiten wollen, dann stehen wir tatsächlich in einer Frage, die sich heutzutage hauptsächlich nennt Shopify versus WooCommerce. Es gibt daneben ein Magento und ein BigCommerce und diverse andere, aber letztendlich die Frage ist, WooCommerce oder Shopify, weil alles andere brauchst du für diese Art von Produkt nicht. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, ob du eher derjenige bist, also ob diese Person die Person ist, die sich gerne technisch ein bisschen mehr spielt, die ein bisschen eine Leidenschaft für IT auch hat, die dementsprechend das Ganze gerne selber aufsetzt und gerne selber die Kontrolle hat, dann wäre es eher WooCommerce und WordPress. Oder ob die Person lieber jemand ist, der das Wichtigste ist, dass es funktioniert und dementsprechend ein bisschen weniger Gestaltungsspielraum, dafür möglichst hohe Stabilität, dann wäre es vielleicht eher Shopify. Was man sich hier auch noch überlegen kann, gerade wenn wir im Bereich Handcraft sind, könnte man auch sagen, dass wir vor diesem Launch vom eigenen Shop vielleicht noch in Richtung Etsy gehst. Etsy kennst du eh?
Nein,
kann gehen wir davon aus, dass Etsy, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnenschaft vielleicht Etsy nicht kennt. Etsy.com, geschrieben mit Y, also E-T-S-Y, Etsy ist der größte Markt für so handcrafted Produkte und so homemade Produkte. Das heißt, dort hast du Leute, die sticken, die basteln, die Dekoartikel erstellen. Also sozusagen, das ist ein Marketplace, wo Einzelpersonen genau das, was sie eben als Hobby craften, zum Kauf anbieten und natürlich gegen eine Kommission, der Marketplace verlangt auch ein bisschen was, die Zahlungen verfolgt dafür, aber dort auch Reviews und so weiter. Und dann dort kannst du sowohl Standardartikel, also so wie beschrieben, diese 5 bis 10, aber du kannst auch Maßanfertigungen. Ich habe mir damals zum Beispiel einmal dort auf Etsy eine lernende Seidellampe gemacht. Das war so ein Mensch, der hat einfach so Custom Neonlampen. Ich habe mir den Text selbst ausgewählt, lernende Seidel, und er hat ihn mir dann zugeschickt. Also auch sowas könnte man tun, ja. Und warum ist Etsy vielleicht interessant? Es kommt nämlich darauf an, ob dein Bekannter schon eine Community hat, die über den eigenen Freundeskreis hinausgeht. Wenn das nicht der Fall ist, könnte es vielleicht zum Teil helfen, auf Etsy mal zu starten, um sich einfach eine gewisse Community aufzubauen. Weil der Shopify-Shop oder der WordPress-Shop hat von sich aus natürlich noch 0,0 Besucher, keinerlei Traffic, keinerlei Interessenten. Und wenn du auf Etsy bist, klar, du musst dich auch ein bisschen bewerben, aber du hast den Vorteil, dass du Teil einer Community bist, wo Leute auch genau nach so etwas suchen. Und wenn du dich dort hervortust, das ist genauso wie auf Fiverr und solchen Seiten, wenn du dort Gas gibst, kannst du natürlich dort auch dann gleich deine eigene Stammkundschaft aufbauen.
Mhm. Und was wäre deine Erfahrung nach der, ich nehme mal an, du hast beide schon mal benutzt oder mit beiden Systemen gearbeitet, wenn wir jetzt WooCommerce und Shopify nehmen. Ich persönlich kenne nur Shopify, deswegen kann ich schwer über WooCommerce ein Urteil sprechen sozusagen. Was wäre deiner Meinung nach so die einfache Variante oder die günstigere oder die schnellere? Kann man da ganz simple Parameter festlegen?
Nein, gar nicht. Das sind Abwägungen. Die günstigere Variante ist meistens WordPress und WooCommerce, weil du dort mehr selbst machen musst und weil du dort dein Hosting einzeln einkaufen musst etc. Das kannst du bei sehr günstigen Anbietern machen. Bei Shopify hast du die monatlichen Fixpreise für das Shopify-System selber, dann noch für etwaige Plugins. Da kommst du schneller mal auf 80 bis 100 Euro im Monat, aber bist dafür quasi rundum sorglos. Bei WordPress und WooCommerce bist du oft nur bei 10 Euro im Monat, aber hast dafür halt sehr viele eigene Sorgen, musst das Ganze selbst updaten, musst es vor Viren schützen, musst deinen Server warten, etc. Es gibt daher also nicht wirklich die wenn es eine Lösung gäbe, die perfekt für alle wäre, dann würde es nicht beide Systeme in der Form geben, wie es sie gibt, sondern es ist wirklich so, für Leute, die gerne selbst Sachen basteln, für die könnte WordPress und WooCommerce attraktiver sein. Für Leute, denen es wichtig ist, dass es einfach funktioniert, rundum sorglos, für die wäre der andere Ansatz mit Shopify am angenehmsten. Ich kenne auch Leute, die starten am Anfang mit Wix.com. Dort gibt es mittlerweile auch E-Commerce-Funktionen, weil sie das einfach am allereinfachsten und am allergünstigsten finden. Auch das kann man probieren. Ich kenne zwar keine großen Shops, die damit arbeiten, aber wenn man wirklich nur mal durchstarten will, ist auch das ein Ansatz, den man probieren kann. Aber, und das ist die
Enttäuschung, das ist das, was ich dich jetzt enttäuschen muss zu dieser Frage. Es gibt nicht die eine Antwort, die one size fits all die perfekte Lösung ist, sondern das ist eine Frage auch der subjektiven Präferenz und der persönlichen Situation.
Und der Skills. Das ist, glaube ich, auch das, was dann entscheidet am Ende des Tages. Also Wix, weil du es gerade erwähnt hast, habe ich auch schon Erfahrungen gemacht und da einen Yoga-Shop sozusagen mit Wix gemacht. Hat natürlich Wix extrem schnell gegangen, sehr komfortabel. Natürlich kannst du bei so vorgefertigten Boxlösungen, sag ich mal, wie Wix und Shopify dann kaum etwas customizen. Bei Wix noch weniger als bei Shopify. Eigentlich gar nichts. Aber es funktioniert. Es funktioniert und es ist noch eine Spur teurer als Shopify. Aber stimmt, weil du gerade Wix erwähnt hast. Guter Punkt. Das Komfortable bei Shopify muss ich sagen und auch bei Wix, dass du auch gebildet wirst. Also selbst wenn du jetzt null Ahnung hast von dem Metier, haben sich diese Plattformen auch zum Ziel gesetzt, dass sie ihre Shop-Betreiber weiterbilden in dem Bereich und dass sie selbst quasi die in ferner Zukunft die E-Commerce-Experten in ihrem Bereich werden sollen. Und da gibt es sehr, sehr viele Programme und vor allem Shopify forciert das Ganze auch, um die Shop-Betreiber quasi immer mehr zu bilden, klüger zu machen, besser zu machen, damit sie auch zufriedener sind am Ende des Tages mit Shopify und ihrem eigenen Shop, logischerweise. Und das finde ich sehr charmant. Das weiß ich nicht, ob das bei WooCommerce genauso passiert. Wahrscheinlich eher dann selbst mit YouTube-Tutorials.
WooCommerce auch viele Tutorials, aber es ist nicht so dokumentiert. Aber mir ist es trotzdem auch noch wichtig, wirklich mich erreichen oft solche Fragen und das mir ist auch, es ist wichtig, diesen Schritt zurückzumachen. Also das, was ich vorher gemeint habe, dass man sich wirklich davor noch einmal überlegt, wie schaut die Konkurrenz aus, wie gestalten die ihre Shops, was möchte ich eigentlich machen, wie sehr E-Commerce soll das sein, wie wichtig ist mir, dass das ein eigenes Branding hat, wie wichtig ist mir, dass ich eine individuelle Beratung für meine Kunden habe oder soll das Ganze eher ein E-Commerce sein, der skaliert, wie soll das Ganze in 1 bis 2 Jahren ausschauen. Mir ist es wichtig, dass man sich von diesen sehr so toolmäßigen Fragen, ne? Wie, ja, ist es WooCommerce oder ist es Shopify, dass man sich zuerst die übergeordneten Fragen wirklich stichhaltig beantwortet, weil oft ist es so, dass aus den Antworten auf diese Fragen dann sowieso, also auf die strategischen Fragen, wenn die mal beantwortet sind, dann sind die kleinen Fragen nach den Tools auch leichter beantwortbar. Das ist so, wie wenn du ein Haus bauen möchtest und du mich jetzt fragst, soll ich für dieses Haus jetzt eher den Hammer oder die Bohrmaschine verwenden? Und ich würde dir wahrscheinlich sagen, du kannst wahrscheinlich sowohl mit der Bohrmaschine als auch mit dem Hammer etwas tun, um das Haus zu errichten, aber dann solltest du zuerst überlegen, ob das Haus ein Fertigbetonhaus werden soll oder ein Massivholzhaus. Und selbiges empfehle ich auch deinem Tischler. Vielleicht sogar genau in diesen Worten, weil das auch dann wieder den Tischler-Thematik hat mit dem Massivholzhaus.
Ja, das ist ein guter Rat. Vielen Dank. Fand ich gut den Ausritt. Diese Antwort oder die Antworten, die nehme ich.
Sehr gut. So, Philipp, sind Marktplätze zum Scheitern verurteilt? Ja oder nein?
Das ist die Frage, die ich dir stellen wollte. Jetzt hast du mir sie gestohlen. Vor allem Etsy hat so gute Vorlage schon geboten.
Ich habe mir auch gedacht, deshalb überfalle ich dich jetzt einfach mit der Frage. Was denkst du? Einfach mal ganz binär geantwortet, ja oder nein?
Was ich mir bei dieser Frage gedacht habe, ist...
Nein, sag mir zuerst einfach mal die Antwort und dann sagen wir, was du dir genau damit gedacht hast. Aber sind sie zum Scheitern verurteilt, ja oder nein?
Du musst differenzieren. Kleine Marktplätze, ja. Die quasi Nischenmarktplätze haben es aktuell sehr schwer. Kleine Margen und vor allem muss man davon ausgehen, dass die Nachfrage noch mehr abnimmt, als sie jetzt schon tut. Und das vor allem.
Das heißt, ich höre daraus eigentlich ein Ja. Weil ich denke mir so, dass du meinst eigentlich, dass der Großteil der Marketplaces sind ja eher so Nischenmarktplätze und die sind in Gefahr. Finde ich stark. Dann bitte gib mir deine Prämisse. Ich bin sehr.
Bleib mal beim Tischler, okay? Der macht jetzt weg von oder Kerzen. Gut, wir haben einen, der macht wunderschöne Kerzen, handcrafted. Und er sieht, dass die Nachfrage abnimmt. Sieht aber auch, dass der Shop dennoch jedes Mal mitschneidet. also der Marktplatz, dass der Marktplatz jedes Mal mitschneidet und nicht wenig. Und er hat sich mittlerweile auch schon einen guten Kundenstock aufgebaut. Leute, die sich bei ihm selber melden, er hat vielleicht auch eine eigene Website, aber keinen Shop auf der Website. Was wird denn der machen? Der wird das Erste, was er machen wird, ist sich überlegen, ob er das, was der Marktplatz macht, nicht einfach selbst macht. You know what I mean? Vor allem, wenn es eben so gute Lösungen gibt, die schon alles vorfertigen und er dann die Rechnung am Ende des Tages einfach sieht, okay, er macht die Rechnung und sieht am Ende des Tages gut, es macht viel mehr Sinn, das Ganze selbst zu machen, als über die Masse zu gehen. Und ich spreche jetzt, wenn ich über diese Marktplatz-Thematik spreche, auch nicht über Riesen wie Zalando, About You etc. Die werden auch strugglen, aber die wird es noch geben, ganz
ich glaub,
sicher.
Ich glaube, es werden die nächsten Jahre alle strugglen. Ich glaube nur so wie du jetzt dieses Beispiel beschrieben hast, ist ein interessanter Case. Ich glaube nur, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich glaube, dass die trotzdem, also dass du jetzt vielleicht einfacher dargestellt hast, als es ist.
Ja, definitiv. Das mache ich immer.
Der muss seinen Traffic wenn der seinen eigenen Shop startet als Einzelkämpfer, hat er genau diese Acquisition-Thematik, diese Thematik jetzt seine User zu akquirieren, den User dazu zu bringen, seine Bankdaten und seine Adressdaten zu sharen, was er beim Marketplace vielleicht schon gemacht hat, weil dort Dinge schon hinterlegt sind, den User mit guten Marketing-Sequenzen zu binden und loyal zu halten. Und das alles in einer Zeit, wo User generell eher fatigued sind von zu vielen Offers. Und er als Einzelkämpfer aber vielleicht auch nicht dasselbe Marketing-Team dahinter hat wie eine Plattform, die sich vielleicht 2, 3, 4 oder 5 Marketing-Mitarbeiter leisten können. Also so, da hat dann natürlich der Marketplace schon diverse Vorteile, die sich zwar ein Mittelständler leisten könnte, aber ein wirklicher kleiner Player wieder nicht leisten könnte. Also jetzt wieder halt an den Tischler gedacht, der vielleicht sich in Zukunft mal eine zweite Person leisten kann, aber nicht ein Marketing-Team, das 3, 4 oder 5 Köpfe drinnen hat. Und diese Schlagkraft ist halt schon auch ein wichtiger Faktor.
Ja, aber er hat ja auch große Zahl von Mitbewerbern am Marktplatz. Du musst ja auch bedenken. Und die strugglen, die kämpfen alle um den gleichen Kunden. Und wenn ich jetzt Kerzen mache und ich sitze im Waldviertel und es gibt in Österreich noch andere 10, die Kerzen machen und wir sind alle 11 sind wir auf Etsy, dann kämpfen wir alle 11 um den gleichen Kunden.
Sehr richtig. Aber überlege dir mal, was passiert denn, wenn du nicht auf Etsy bist, sondern auf kerzenmacherwaldviertel.at. Wo kämpfst du denn dann um deine Kunden? Dort kämpfst du dann mit den neuen anderen Kerzenmachern genauso, aber du kämpfst halt dann mit ihnen auf Facebook Ads, auf Google Ads, auf Google Organic, auf Instagram Organic und auf TikTok Organic.
Meine Hypothese ist, dass ich dann so mein
Kerzenmacher dann sozusagen das gerade besser kannst als die neuen anderen oder ob du dann sozusagen, also diese Schlacht verlagert sich ja dann einfach nur.
Ja, aber wird sie nicht, ich glaube, dass sie sich lohnt, weil der Kunde, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde, wenn er bei dir direkt kauft, wieder kaufen wird, ist höher, als dass er, wenn er dich auf Etsy zufällig findet, dass er über Etsy wieder zu dir kommt. Weil er vielleicht sich denkt, gut, da sind noch 10 andere, ich probiere mal den aus Krems oder den aus Hintertupfing. Und du hast doch, glaube ich, ich kenne Etsy nicht, aber du hast bei normalen Marktplätzen nicht mal die Möglichkeit, den Kunden, also mit dem Kunden direkt zu kommunizieren. Das Einzige, was du machst, ist, du lieferst deine Ware. Ich weiß nicht, ob du bei Etsy die Möglichkeit hast, eine E-Mail-Adresse zu bekommen und quasi auch im Newsletter, also einen Newsletter zu kommunizieren mit dem Kunden direkt. Das weiß ich nicht. Meine Hypothese ist, um es auf den Punkt zu bringen, dass ich, glaube ich, wenn ich einen eigenen Channel aufbaue, die Kundenbindung echt forcieren kann und das die mir nachhaltig mehr bringt in einer jetzigen Phase als ein Nischen-Marketplace.
Ich glaube, dass du die Kundenbindung du schätzt den Kundenaufbau und die Kundenbindung einfacher ein, als sie wirklich ist. Das ist meine Befürchtung. Also ich glaube einfach, dass das Dinge sind, die gerade für Klein- und Mittelunternehmen extrem herausfordernd sind, dazu Kapazitäten, zeitliche, budgetäre und strukturelle Kapazitäten zu haben, um wirklich solche Teams und solche Dinge gut zu machen und auch konsistent zu machen. Das sind schon Themen, die extrem herausfordernd sind. Und ich glaube, sozusagen die Abkehr vom Marketplace löst das Ganze nicht von selbst, weil du musst dann eben, das ist nicht gemacht mit der Aufbau und dem einmaligen Posten auf einer Website oder auf einem Social Media, sondern es ist schon sehr viel ongoing Zeitaufwand. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht viele Leute, die aktuell auf den diversesten Marketplaces verkaufen, ob die wirklich strukturell überhaupt solche
Ressourcen haben,
aufbauen wollen, ja.
Ich sehe den Punkt, ja.
Also das ist so das, wo ich sehe, so ein Marketplace hat da natürlich schon den Vorteil, das ist quasi so wie halt ein Einzelhändler, der auch Produkte vielleicht von verschiedenen Bauern anbietet oder so etwas, hat auch einfach der natürliche Vorteil, dass der dann halt auch mehr Kapazitäten hat und
ja, aber weniger Ressourcen. Ein Marketplace hat ja trotzdem das Problem, dass er mit extrem wenigen Margen seine Fixkosten zahlen muss, seine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und auch noch eben schauen muss, dass er mehr Geschäft bekommt als die anderen Marktplätze. Sonst bröckelt ja das ganze Haus, also das ganze Haus bricht da zusammen. Absolut. Wenn ich keine Kunden reinbringe und keinen Lieferanten, der mir Kerzen macht, bricht ja alles zusammen.
Dann bricht alles zusammen. Aber ich glaube halt, es werden solche Marketplaces zusammenbrechen, weil viele solcher Marketplaces ausschließlich über Venture-Kapital finanziert sind, ja, und über Investoren und Investorinnen und nicht über ihren eigentlichen Cashflow. Und natürlich wird das zu Zusammenbrüchen führen, aber ich glaube nicht, dass das zu einer positiven Entwicklung führen wird, im Sinne von, oh, viele Hersteller machen sich dann einfach komplett unabhängig und bauen ihre eigenen E-Commerces auf, sondern vielen wird einfach ein Stück Umsatz wegbrechen und es wird ihnen wehtun und sie werden aber das Ganze nicht wirklich gut kompensieren können. Weil schau mal, was passiert, wenn du nach gewissen Nischenprodukten suchst. Also wenn ich probiere das jetzt einfach mal, ich tippe jetzt ein auf Google handgemachte Kerzen kaufen. Dann habe ich, die ersten Ergebnisse sind von Google Shopping Ads. Da habe ich Upcandle, Grüne Erde, Zirbelino und inwohn.de. Dann habe ich Etsy als erstes organisches Resultat und ladenzeile.de als zweites organisches Resultat. Als drittes organisches Resultat habe ich kerzenunikate.de. Okay, das schaut aus wie vielleicht ein echter Shop. Aber wenn ich mir dann anschaue, Ars Deluxe, das könnte durchaus auch eine... Warte kurz, das schauen wir uns doch an. Vielleicht ist da Ars Deluxe tatsächlich ein mittelständischer Betrieb, der mir seine Kerzen anbietet. Das könnte sein. Aber so weit hinunterscrollen, vor allem auf dem Mobilgerät, dass du auf das fünftgereihteste Resultat gehst, musst du mal machen. Und davor, ich meine gut, der Zirbelino ist vielleicht auch noch ein Mittelständler. Das ist ein Händler für Zirbenprodukte. Das klingt auch noch vielleicht, es ist ein kleines Unternehmen aus Klagenfurt am Wörthersee. Das ist vielleicht auch noch ein Mittelständler, kann man sagen. Aber sonst... Jetzt gerade die Ladenzeile und Etsy, die halt auch in den Ergebnissen waren, die sind auf jeden Fall halt eben genau solche im großen Stile aktiven Leute. Und wenn du dich plötzlich beginnst, selbstständig auf diesen Markt zu werfen, dann kämpfst du genau gegen die das seit Jahren machen und die mit dir aber Schlitten fahren gehen.
Oder, und ich habe das Gleiche nämlich gerade, was du gemacht hast, bei Ecosia gemacht. Ich nutze Ecosia. Oder du gehst zu Ecosia. Und dann, wenn du nämlich suchst, die, okay, bezahlt, also da hast du, habe ich auch Grüne Erde, Amazon sogar, aber organisch kommt sofort Manuelas Kerzenzauber.at, dann kommt Etsy und danach habe ich nur noch hauptsächlich Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer, zum Beispiel Stefans Kerzen, Kerzenunikate, kerzen-tirol.at, Kerzendesign aus Tirol, wieder Miriams Kerzen, also das, ja, aber ist sicher, das ist jetzt ein richtig Argument gegenüber dir, aber ich wollte nur sagen, man könnte dann auch probieren, andere
Zielgruppen über anderen Browser. Ich kenne, das ist natürlich immer eine Zielgruppenthematik, aber ich kenne jetzt aus keinem meiner Produkte, kenne ich in den Analytics signifikanten Traffic von Nicosia, vor allem signifikante Conversions. Vielleicht leider, kann man sagen, aber es ist halt immer noch eher ein Bruchteil des Traffics. Also es ist jedenfalls, es ist schwierig. Also der E-Commerce wird die nächsten Jahre auch nicht leichter. So viel ist schon.
Bleiben wir ganz kurz Marktplatz-Thematik. Wie würdest du es im Tourismus sehen, das Ganze? Im Tourismus, wo ich als Hotel die Entscheidung habe, dass ich mich komplett fernhalte von zukünftigen Kooperationen oder bestehenden Kooperationen mit zum Beispiel jetzt Booking oder anderen OTAs, Online Travel Agencies, und sage, okay, ich konzentriere mich jetzt nur aufs Direct-Business, weil ich frage deswegen so provokant, Hoteliers haben ja oft die Ressourcen dafür, weil sie jemanden haben, der bei ihnen Marketing macht. Sehr oft. Also ein Hotel mit rund 30 Betten hat schon jemanden, der zum Beispiel die Rezeption betreut und auch Marketing-Erfahrung hat und mitbringt. Und vielleicht auch die eine oder andere Agentur, mit der gearbeitet wird. Glaubst du, dass im Tourismus das noch schneller zu bemerken ist oder vielleicht eben da noch drastischer?
Ich glaube, dass der Tourismus beides braucht wahrscheinlich. Ich glaube, als Hotel wirst du probieren, deine Premium-Pakete mit schöner Marge auf deinen eigenen Kanal zu verkaufen. Und du wirst probieren, deine günstigen Pakete für spontane Traveler über Booking.com zu verkaufen, wo Leute wirklich sagen, okay, ich bin jetzt gerade in Estland und suche spontan ein Hotel für eine Nacht. Und du wirst versuchen, deine Lücken, die du hast vielleicht, also wenn du gerade Auslastungsschwächen hast, wirst du sie versuchen, über die diversen Deal-Plattformen auch noch zu füllen. Also ich glaube, du wirst als Hotelier hybrid unterwegs sein müssen. Ich glaube, es gibt wenige Hotels, die sich wirklich komplett herausnehmen, die es schaffen, sich komplett herauszunehmen aus dem, wie soll man sagen, aus dem Hamsterrad der Hotel-Marketplaces. Und dass die Hotel-Marketplaces, Booking.com und Konsorten natürlich besonders schwierig sind, ist klar, aber dass sie natürlich auch bestimmte Umsätze und Kapazitäten eröffnen, ist auch klar und eine gewisse Visibility bringen. Und ich glaube, dass es gerade im Travel-Bereich ist es schon so, dass sie haben es gut geschafft, Leute sich heranzuerziehen. Also ich weiß, dass es bei mir schon so ist. Ich schaue vergleichshalber immer auch auf Booking.com, bevor ich ein Zimmer buche. Und ich schaue aber auch auf die eigene Website des Hotels. Und wenn die eigene Website des Hotels mir ein freundliches Angebot macht, mit einem gratis Spa oder einem gratis Frühstück oder was auch immer, buche ich wahnsinnig gerne auf der eigenen Website. Aber wenn mir Booking.com das komfortabelste und praktischste Angebot macht, dann book ich dort. Und ich glaube halt, dass schon viele Kunden so erzogen sind mittlerweile. Und was man ja von Hoteliers auch hört, weiß nicht, ob du dasselbe hörst, aber ich höre das schon eigentlich oft so durch, dass sie es halt auch irgendwie brauchen. Gerade jetzt im mittleren und Business-Segment. Im Luxury-Travel und wirklich so Getaway-Segment ist wieder was anderes. Aber gerade im City-Segment und in dem Segment, wo du halt kurzfristig Businesszimmer loswerden möchtest, da ist, glaube ich, einfach, dort sind die Plattformen einfach sehr, sehr wichtig und ich glaube, die kriegst du auch nicht mehr weg.
Und vor allem da, wo du wahnsinnige Konkurrenz hast. Also wo der Konkurrenzdruck hoch ist, wie halt City nun ist, ja, Hast du dir natürlich noch schwerer. Aber die ganze Hardaway-Geschichte, die du gerade angesprochen hast, diese Pralinen in den Regionen, die man so hat, in den Bergen, in den ländlichen Regionen, die tun sich da wesentlich leichter. Und sehen auch immer mehr den Schritt in.
Ja, also sie versuchen natürlich, weil die versuchen dann ein Storytelling zu machen. Wir haben da ja auch in unserer gemeinsamen Zeit im Tourismus haben wir ja da besonders lustige Partner zum Teil auch erlebt, die sich dann wirklich kreative Namen und die bei ihrer, welche Fotos man verwenden darf und wie das Zimmer heißen darf, die sich extrem in ihr eigenes Branding hineinsteigern, weil sie einfach wirklich versuchen, eine Personality aufzubauen und damit wirklich hoffen, dass sie ihren Gast 2-3 Mal im Jahr abdecken können, weil sie einfach so eine starke Bindung haben. Gerade im Bereich, glaube ich, so Couple-Hotels gibt es das sehr oft, aber auch Family-Hotels, Ski-Hotels natürlich, Strand-Hotels, wo sie wirklich versuchen, dann den Menschen jedes Jahr wiederzubekommen, wo sie neue Sachen machen, wo sie Newsletter rausschicken, wo sie Storytelling betreiben. Das geht, wenn du eine interessante Destination bist. Wenn du das 10. generische Business-Hotel am Hauptbahnhof bist, wo im Endeffekt ich jeden Abend in einem anderen Hotel schlafen kann, die alle gleich sind und ich gehe einfach dorthin, wo es am günstigsten bist, dann wirst du den Kunden, da kannst du dich noch so sehr in dein Branding reinsteigern, es wird keinen interessieren. Und ich glaube, das ist halt das Thema, was da einfach ein bisschen die Differenzierung ist. Das ist ja das, wo ich, da finde ich dann zum Beispiel die, in Österreich finde ich da immer sehr interessant zu sehen, was die Weizer Gruppe macht. Mit Hotel Daniel und Grand Ferdinand und den Häusern in Graz, die ja versuchen zum Beispiel aus so generischen Citybuden trotzdem irgendwie dieses Erlebnis-Branding irgendwie zu machen. Ob es denen wirklich gelingt oder nicht, weiß ich auch nicht. Ich beobachte es immer sehr interessiert.
Ich glaube, um sich möglichst unabhängig zu machen, ist sowohl jetzt für Hotels als auch den Kerzenmachern dieser Welt, einfach den Hybriden, also einfach ist schön gesagt, aber eben diese gemischte Variante zu nehmen. So gut es geht, wenn man Ressourcen hat, wenn man Kapazitäten dafür hat.
Genau das. Wenn wir Ressourcen haben, die wir investieren können, sie darin zu investieren, ja, unseren eigenen Newsletter, unsere eigene Community, unsere eigene Brand aufzubauen, ist natürlich absolut das Richtige. Es gibt da ja auch großartige Beispiele, wenn du auf Amazon was bestellst. Sehr oft sind da jetzt mittlerweile so kleine Karteln dabei, wo dabei steht, vielen Dank, bitte gib uns ein positives Review und schau dir doch unsere Webseite an. Wir sind ein kleiner Betrieb aus Deutschland und wir liefern über Amazon aus. Also so dieser das war jetzt letztens mein USB-Adapter zum Beispiel. Ja, wir sind ein kleiner Betrieb, der USB-Adapter herstellt. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht genau, aber dieser Versuch ist auf jeden Fall da. Ja. Aber dazu musst du halt auch erst die Kapazitäten haben. Wenn du jetzt schon mit deiner Marge nicht zurechtkommst und eh als Kleinunternehmer schon 24/7 auf Achse bist, ist es halt auch leichter gesagt als getan.
In diesem Sinne, ich würde sagen, lass uns sein. Huh? Eine spannende Episode.
In 2 Wochen melden wir uns mit der Entscheidung, ob wir eine Sommerpause machen oder nicht. Wenn wir eine Sommerpause machen, dann hören wir uns in 14 Tagen nicht. Wenn wir keine Sommerpause machen, dann hören wir uns in 14 Tagen. Das ist sozusagen ein Cliffhanger.
Ob es wirklich weitergeht, sehen Sie, wie ein Shopify angeht.
Es geht auf jeden Fall weiter. Es ist nur eine Frage, wann es weitergeht. Also wir haben einander noch nicht alles gesagt, was wir uns sagen müssen. Insofern wird es noch 50 weitere Episoden geben.
In diesem Sinne, macht es gut. Kopf hoch. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Wir sind jetzt so eine Art Krisen-Podcast geworden.
Ich habe es mir auch schon gedacht, sehr ein bisschen negativ. Wir sollten vielleicht so ein bisschen positive Vibes mehr reinbringen. Mehr so ein Tipp vielleicht, irgendwie.
Stay positive!
Richtig. Nächstes Mal machen wir so Motivationsgeschichten rein und
jetzt geht's in die Richtung Positive Thinking, Hustle Culture.
Genau, richtig. Aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Seid so wie Elon Musk, niemals aufgeben.
nur 10 Minuten schlafen pro Tag, perfekt.
10 Minuten schlafen.
Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office@gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.